Click and Rush Episode 9. Ich bin @Uli Hebel auf Instagram, auf X, auf TikTok und auf Blue Sky.
Ich bin @Joachim Hebel auf denselben Plattformen. Überall könnt ihr mich finden oder auch nicht.
Vielleicht lassen wir das in Zukunft einfach mal weg mit der Aufzählung, weil das verbraucht schon 10% der Gesamtsendezeit.
Ja, und meine Speicher ist ja auch. Was glaubst du, was es kostet immer?
Ja, den kann man löschen. Den kann man löschen.
Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendjemand kriegt es da mit, fischt meine Daten und dann haben wir den Salat.
Ich habe gerade gelesen, dass Rihanna und A$AP Rocky die Tranmere Rovers übernehmen wollen.
Ja.
League 2.
Nicht schlecht. Ich hab gehört, dass sie auf Welttournee geht nächstes Jahr. Ich weiß es nicht. Wir werden das alles erleben.
Vielleicht dann mit Konzert in Tranmere.
Das kann sein.
Who knows?
Und dann ist Mike Dean großer Fan, bestimmt in der ersten Reihe. Von dem
möglicherweise.
Allen. Was ich alles weiß, es ist unfassbar. Es ist unfassbar.
Das ist alles nur konzipiert, damit wir diesen Zufallsmoment setzen konnten. Also glaubt nichts, im Podcast ist alles fingiert.
Absolut.
Wollen wir über den, was haben wir denn überhaupt, 8. Spieltag sprechen, denn die Länderspielpause Nummer 2 der laufenden Saison ist schon wieder vorbei. Das heißt, die Premier League ist zurück und hat uns logischerweise ein wenig gebracht. Wir nehmen am Montag auf, das müssen wir gleich mal vorne wegschicken, um kurz vor 3 Uhr. Deshalb vorher wegschicken, weil natürlich das Monday Night Game noch ausgespart ist zwischen Nottingham und Crystal Palace. Also sollte da jetzt irgendwas total Irres passieren, dann haben wir das jetzt nicht mehr mit dabei, aber logischerweise den Rest des Spieltags. Und dann würde ich doch sagen, fangen wir vielleicht einfach beim letzten Spiel, das wir jetzt kennen, an, nämlich bei Liverpool gegen Chelsea. Liverpool gewinnt 2-1 und ist damit weiterhin das Maß der Dinge in England, auch wenn jetzt das Programm peu à peu schwieriger wird für Liverpool. Was ist der erste Gedanke zu dem Spiel?
Ja, Liverpool bleibt da oben jetzt quasi, also ist momentan einfach wirklich ein Team, das sehr, sehr schwierig zu schlagen ist, muss man ganz klar sagen. Ich habe auch, wenn ich ehrlich bin, jetzt nicht erwartet, dass Chelsea dieses Spiel gewinnt. Dafür ist Liverpool einfach zu gut. Trotzdem haben sie eigentlich einigermaßen mitgehalten. Erste Hälfte war ausgeglichen und dann trotzdem Liverpool einfach besser. Das muss man sagen, auch wenn man sieht, dann Strafstoß rausgeholt, okay. Aber auch die Geschichte dann natürlich mit dem, ich habe mir gerade das Tor nochmal angeschaut, von Curtis Jones, wie perfekt diese Flanke ist, wie perfekt der Laufweg ist, wie er reinläuft. Es ist schon echt stimmig und macht echt Bock, den zuzusehen momentan. Nochmal, das glaube ich hatten wir schon mal, es ist nicht ganz so Rock'n'Roll, es ist eher auf Kontrolle, es ist eher alles ruhig, du hörst selten irgendwie Dinge aus dem Spiel heraus, es ist alles sehr, sehr austariert, aber das ist eben genau das, was wir immer gesagt haben, lieber ein Tor weniger kassieren und eins mehr schießen und vielleicht auch eins weniger schießen, aber insgesamt kontrollierter sein, und das Gefühl habe ich bei Liverpool und es macht echt momentan Spaß, denen zuzusehen, also zumindest halt so zu sehen, wie eine Mannschaft sich entwickelt. Ich glaube, Spaß war bei Klopp wahrscheinlich mehr. Also es war irgendwie alles aufregender, alles irgendwie lauter, weiß nicht, wie so farbenträchtiger. Aber das, was du da, also als Trainersicht, glaube ich, oder aus Trainersicht, glaube ich, nimmst du das wahrscheinlich momentan als viel stabiler wahr.
Ja, glaube ich auch. Nur diese eine Niederlage gegen Nottingham. Der Spieler wird damals begleitet und das hätte auch keine Niederlage sein müssen, vielleicht sogar dürfen. Immer noch nur 3 Gegentore kassiert, in Anführungszeichen auch nur 15. Damit sind sie logischerweise schon auch im oberen Perzentil, aber hinter Teams wie City, wie Chelsea, wie selbst auch Tottenham zum Beispiel. Brentford ist in der Nähe, zum Beispiel Villa ist in der Nähe. Also es ist, wie du sagst, es passiert ein bisschen weniger auf dem Feld, es passiert auch ein bisschen weniger in Sachen Rotation. Das ist immer noch das Erstaunliche, dass er weitestgehend mit der Truppe durchgeht, mit der er einfach so spielt. Aber unterm Strich muss man auch fairerweise sagen, in der Premier League die Pflichtaufgaben zu lösen. Und ich behaupte jetzt mal, Chelsea war der erste Nicht-Pflichtgegner, also wobei, gleich, wenn man jetzt die Truppe so sieht, dann könnte man auch zum Ergebnis kommen, dass man sagt, naja, wenn du da oben dabei bleiben willst, dann musst du schon auch Chelsea schlagen, ehrlicherweise, weil die dann einfach sehr jung sind und noch nicht so reif sind, logischerweise, aber das Auftaktprogramm Liverpools war schon ziemlich easy, muss man ehrlich sagen. Jetzt wird's dann interessanter, aber trotzdem, andere sind auch gestolpert bei vergleichsweise leichten Gegnern. Und das haben sie nicht getan und das finde ich schon mal ziemlich gut. Das heißt, dieser Transit in Anführungszeichen, der ist natürlich noch nicht voll abgeschlossen. Es wird auch sicherlich über die Saison hinausgehen von Klopp auf Slot. Scheint aber zumindest jetzt nicht dafür zu sorgen, dass es so Mäusartige Situationen gibt, wie zum Beispiel damals bei eben United, als Ferguson den Platz freigemacht hat, sondern das scheint erstmal so weiterzugehen mit einer teilneuen Idee, aber im Großen und Ganzen auch mit Dingen, an denen er sich bedient, die funktioniert haben. Finde ich sehr positiv, den Beginn. Den habe ich auch so nicht gehabt, muss ich ehrlich sagen, trotz eben des Programms.
Ja, es ist halt einfach, ich glaube, wenn du es in so einer Amplitude ausdrückst, das ist weder super laut geworden noch super leise geworden. Also du hast eigentlich eher so ein Grundrauschen und das ist doch eigentlich super, dass du genau das eben fortführen kannst, dass du keinen Abbruch einfach des Leistungsniveaus hast, sondern es einfach weiterziehen kannst. Ich persönlich finde, das ist weit über dem, was ich erwartet habe, und ist wirklich absolut für alle Liverpool-Fans da draußen Best-Case-Szenario, weil was war nach Ferguson, was war nach Mourinho, was war nach Arsene Wenger, nach diesen ganzen großen Dynastien, die zu Ende gegangen sind, das war immer ein Abbruch, das ist hier überhaupt nicht der Fall. Wie gesagt, nochmal, es ist vielleicht nicht mehr ganz so emotional, aber das muss es nicht sein. Schaut auf die Tabelle und seht, es läuft genauso weiter. Wenn ich ehrlich bin, Ich finde, es ist sogar besser als unter Klopp insgesamt, weil ich war immer Kritiker davon, dass halt einfach du im Schnitt, man, die hast jetzt wieder ein Gegentor kassiert, okay, aber gegen Chelsea gar keine Diskussion. Aber ich habe das Gefühl, dass sie einfach stabiler stehen insgesamt. Das Ganze ist nicht so volatil und das ist genau das, was ich von Liverpool eigentlich immer als nächsten Schritt erwartet hatte. Ja, du hast vorne einen Baustein weggenommen, aber du hast hinten einen draufgesetzt. Und das ist mir persönlich ehrlich gesagt lieber, weil es für die Zukunft und für eine Saison hinweg oder über eine Saison hinweg einfach besser für das Team ist.
Ja, ist wahrscheinlich so und deshalb können wir. Gibt's da was zum Spiel, was wir verlieren müssten?
Ja, aber ich glaube, das ist dann der Übergang, den wir schon schaffen müssen zwischen Liverpool und Arsenal. Ich habe gerade es nochmal angeschaut. Ich weiß nicht, ob du diesen Vergleich gesehen hast. Wenn er nicht, dann schicke ich es dir gerade noch per WhatsApp. Die beiden Situationen, die verglichen worden sind, Tosin gegen Diogo Jota war es, im Vergleich dann zu Arsenal mit Saliba, der ja dann Evan Nilsson zu Fall bringt. Ich habe es dir gerade nochmal geschickt von X quasi. Und zwar diese Notbremsensituation, wenn ihr euch daran erinnert, also bei Arsenal gab es gegen Bournemouth eine rote Karte für Saliba, zunächst hat er gelb bekommen, Rob Jones hat gelb gesagt und dann wurde es quasi überruled vom Video Assistant Referee, der dann gesagt hat, nein, es war für ihn eine Notbremse. Wenn man sich das ansieht, die Situation ist fast identisch, ja, das von Saliba ist nochmal einen Meter näher zum Tor, wie auch immer. Fallhöhe ist ungefähr dann die gleiche, das glaube ich sogar bei Chelsea, weil es länger sich zieht. Und das ist halt die Diskussion. Also da hätte ich gerne deine Meinung, was du sagst. Ich meine, ich weiß, du bist großer Schiedsrichter-Entscheidungsfan. Was du sagst. Also ich persönlich finde, entweder beide oder gar nichts. Also, und ich bin bei gar nichts. Das habe ich im Spiel auch gesagt. Dass du skippst, kann ich verstehen. Nur mir persönlich ist es einfach viel zu weit weg, beide Situationen, um zu sagen, das ist eine klare Torchance, die daraus entsteht. Ich kann es bei beiden nicht sehen. Und nochmal, dann sind wir wieder beim Punkt mit den englischen Schiedsrichtern. Ich will die manchmal einfach wirklich nur packen und schütteln, weil ich es einfach nicht verstehe. Wir hier in Deutschland, da hat es vielleicht nicht jeder mitbekommen, was auf der Insel passiert, ja. Aber überlegt mal, wenn in einem Frankfurt-Spiel was passiert, derartig ist. Das kriegt ihr alle mit. Und das muss der Schiedsrichter vom nächsten Tag doch auch mitbekommen, was gestern passiert ist. Und dass dann du einfach sagst, ja, wir entscheiden es aber anders, das finde ich einfach dreist und frech. Muss ich ehrlich sagen. Und dann kann ich verstehen, dass Leute einfach sagen, es ist im Endeffekt dann auch, ja, Wettbewerbsverzerrung ist jetzt zu hart, aber dass natürlich dann die Kohärenz irgendwo in Frage gestellt wird, puh, das kann ich nachvollziehen.
Ja, ich kann es auch nachvollziehen, dass man eben sagt, man muss eine gewisse Konstanz in die Entscheidungen bekommen. Wenn ich mir die Situation so anschaue, dann könnte ich, also das ist ja immer das, was wir versuchen, auch als Kommentatoren, da können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern oder zumindest versuche ich das immer. Ich glaube, bei dir ist es aber schon auch so. Ich versuche immer zu erklären, weshalb denn eine Entscheidung so gefallen sein könnte oder weshalb sie im Zweifel schwierig war. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, ist natürlich vielleicht nicht ganz zulässig, dann beim Standbild anzuhalten, sehe ich, dass ich glaube, Malo Gusteau noch da ist zur Hilfe bei Tosin, der in der Nähe ist, der direkt noch eingreifen könnte. Weshalb das dann möglicherweise.
Bei Arsenal aber White, schau mal. Bei Arsenal White.
Ja, aber schon in deutlicher. Ja. Mit deutlicherem Abstand als Gusteau. Also, ich weiß nicht, ob es am Ende so ist. Hoffentlich wird das transparent gemacht, warum, aber das ist der Punkt, den ich mir vorstellen könnte. Unterm Strich würde ich aber logischerweise auch schon sagen, also entweder bei beiden gelb oder bei beiden rot, weil es muss halt zumindest, das ist ja mein größter Punkt bei allem, ob die Regel jetzt sinnhaft ist oder nicht, sei mir mal, ist mir relativ egal erstmal im ersten Schritt, weil dagegen kann ich mich sowieso nicht wehren, aber ich möchte zumindest, dass ich nachvollziehen kann, wann es wie gepfiffen wird, und das scheint hier nicht hundertprozentig gegeben zu sein. Oder anders gesagt, selbst wenn vielleicht ein paar Schiedsrichter das verstehen werden, ich glaube 90% derer, die den Sport schauen und die letztlich auch den ganzen Käse bezahlen, die können es nicht verstehen, und dann brauchen wir es anders. Das ist, glaube ich, einigermaßen eindeutig.
Dann gehen wir mal, dann stelle ich dir eine Frage bei Arsenal, du siehst das ja gerade. Wenn du auf dem Feld sagst, es ist eine gelbe Karte, es ist ein Foulspiel, ja, aber es ist eine gelbe Karte, noch keine Notbremse. Wenn du VAR bist oder VAR-Assistent bist, rätst du dazu zu sagen, das ist eine klare Fehlentscheidung, du musst hier auf Rot entscheiden?
Ich hätte es nicht gemacht, aber ich verstehe, warum man es macht, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich auch. Also ich verstehe es beides. Ich verstehe es bei beidem. Ich hätte entweder auch bei beidem oder bei gar nichts, muss ich auch ehrlich sagen. Und ich muss auch sagen, ich habe es ja im Spiel dann auch, mein erster Impuls war, oh, ja, also ich habe im Spiel auch gleich gesagt, oh, das ist dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie rum es war. Auf jeden Fall, ich war auch hin und her gerissen, sagen wir es so. Wir haben ja natürlich auch logischerweise, ich sage das ja immer wieder, aber zu eurer Transparenz, ich habe ja auch immer jemanden auf dem Ohr, also die schauen ja auch Fußball, logischerweise, da sitzt ein Operator, da sitzt ein, also jemand, der quasi, ich sag mal, Cutter ist in Anführungszeichen, da sitzt aber auch jemand, der Leiter der Sendung ist, die schauen ja auch alle Fußball, die sind ja auch alles Fußballexperten, und die haben auch gleich gesagt, boah, schwierig, ja, und so, und dann schauen wir mal. Also ich persönlich muss sagen, der ist wahrscheinlich schon durch, Evan Nilsson, bin ich mir ziemlich sicher, hat diese Chance, trotzdem sind es halt schon einmal 40 Meter, das ist bei beiden so, es sind schon einmal 40 Meter, deswegen, ich kann in beide Richtungen verstehen, warum man sagt ja oder nein, ich kann in beide Richtungen verstehen, warum man sagt gelb oder rot, ich kann beides verstehen, nur wie gesagt, dann finde ich, ist es einfach nicht clever, am nächsten Tag das Gegenteil zu entscheiden bei einer ähnlichen Situation. Ist einfach nicht clever für die Schiedsrichter, weil logischerweise, selbst wenn wir sind ja jetzt einfach mal wurscht, aber das Internet und die Boulevardmedien nehmen das auf und ballern das raus ohne Ende. Deswegen, ich kann es schon nachvollziehen, dass es da Ärger gibt. Ich kann auch die Arsenal-Fans verstehen. Trotzdem muss man eine Sache sagen, und dann, glaube ich, können wir ja mal den Sprung rüber machen in das Spiel. Spielentscheidend war es nicht. Ich weiß ganz genau, jetzt werden alle sagen, was? Das war die spielentscheidende Szene. Ja, genau. Aber die spielentscheidende Szene ist nicht, was Saliba macht, für mich persönlich, sondern für mich ist entscheidend, was Trossard macht. Er darf den Ball da nicht hinspielen. Saliba läuft einfach nur hinterher, und Saliba, ja, er kreuzt Evan Nilsson und bringt ihn zu Fall. Das ist dämlich und das ist ungut, aber er macht einfach nur seinen Laufweg. Er will ihn jetzt nicht unbedingt zu Fall bringen, nicht so unbedingt, sondern Evan Nilsson macht natürlich auch was draus. Ist völlig egal. Trossard auf diesen Ball nicht spielen. Da, ich habe auch die Pressekonferenz von Arteta gehört, der sagt genau das Gleiche. Damit kannst du nicht rechnen, dass dein Stürmer den Ball, dein Winger, so sagte er, den Ball so willenlos nach hinten spielst. Und dann bist du natürlich erstmal so, oh, warte, und versuchst zu laufen und denkst dann vielleicht nicht mehr mit. Deswegen, Saliba ist für mich da die ärmste Sau, weil, Uli, du warst Verteidiger, erzähl mir, ob ich jetzt Bullshit rede, aber das ist doch für einen Verteidiger erst einmal absoluter Worst Case, weil du bist nicht drauf vorbereitet, der Ball ist ganz woanders und er kommt ja auch nicht vom Gegner. Wenn der Gegner den Ball hat, dann bist du darauf vorbereitet, dass der den vielleicht nach vorne buxiert auf den Stürmer. Und dann kannst du dich darauf vorbereiten. Aber wenn es der eigene Mann ist, der dich so in Bedrängnis bringt, dann musst du ja schon erstmal eine Sekunde, glaube ich, überlegen und die Notfallsysteme anschalten. Und das dauert manchmal ein wenig. Deswegen kann ich komplett verstehen, dass Saliba da erstmal überrascht war und dann vielleicht auch seine sieben Sinne nicht beisammen hatte. Trossard auf diesen Ball einfach nicht spielen. Sorry.
Ja, klar, das ist ja immer dann das Problem an diesen Schiedsrichterentscheidungen, dass man immer, das machen wir ja auch ganz gerne mal, dass wir dann sofort relativ schnell inhaltlich werden und sagen, ja, also du bringst ihn gar nicht erst in die Situation, das macht aber natürlich jetzt letztlich die Entscheidung nicht besser oder die Nachvollziehbarkeit der Entscheidung
nicht
besser.
Um Gottes Willen, ja, ja.
Das ist immer das große Problem. Übrigens, das habe ich auch noch nicht erlebt, in sozialen Netzwerken, also zwei Trolle oder drei gab es schon, die dann irgendwie halt einfach doof sind, aber ich habe die erste Schiedsrichterentscheidung, die ich bewertet habe, gesehen, die selbst auf sozialen Netzwerken keinen Widerspruch hervorgerufen hat in Mohamed Kudus.
Oh ja.
Du es gesehen hast mit mit gleich drei Möglichkeiten, mit der er sich jeweils für einen Platzverweis qualifiziert hätte. Das ist dann auch erstaunlich, dass es zunächst nur Gelb gibt und es dauert dann echt lange, ehe es zur roten Karte wird. Aber zumindest da kann man sich mal einigermaßen sicher sein. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ich habe noch nichts gelesen darüber. Da muss irgendwo ein persönlicher Frust dabei sein. Habe nur gelesen, dass der viel, viel Kritik abbekommt in Ghana aufgrund des Abschneidens der Nationalmannschaft da. Keine Ahnung, aber ob das so stimmt oder nicht stimmt. Und so oder so, glaube ich, müsste ein einfach ein Profi, muss da einfach anders reagieren. Fertig, aus.
Ja, ich glaube, bleiben wir noch bei Arsenal, weil das Spiel ja schon interessant war und mein Arsenal hat jetzt verloren. Das erste Mal jetzt ist quasi City das einzige Team, das noch ungeschlagen ist. Deswegen ist ja schon interessant. Mein Arsenal nochmal, also schaden sich selbst. Das war zweimal der Fall. David Raya hat ja dann auch noch einen Katastrophenball von Kivior, auch da wieder, ja. Sie schaden sich selbst, Ball zurück. Raya bleibt dann nichts anderes übrig, als den Gegenspieler wieder Evan Nilsson zu Fall zu bringen, Strafstoß. Und dann steht halt 2-0 und sie verlieren das Spiel 2-0. Okay, aber ich glaube, das ist ja schon nochmal Thema. Ich habe das im Spiel auch angedeutet. Ich habe mir ein paar Zahlen rausgeschrieben, bei denen du ja schon siehst, das ist einfach nicht so. Ich meine, sie haben jetzt, Arsenal war jetzt 3 Spiele nicht zu null. Jetzt sind es 4 Spiele am Stück. Sie haben jetzt 7 Gegentore in den letzten 4 Spielen kassiert. Das hat Mikel Arteta auch nicht gepasst. Ja, sie haben natürlich trotzdem die Spiele gewonnen, aber genau das ist der Punkt. Also sie haben zum Beispiel lassen sie mehr Schüsse zu, fast doppelt so viele als in der letzten Saison. Es sind die 4 meisten Schüsse, die sie zugelassen haben. Das muss man sich mal vorstellen. Sie haben weit weniger Ballbesitz, ja, das City-Spiel war dabei, in dem sie logischerweise in Unterzahl waren, sehr, sehr lange, da jetzt auch wieder, wobei es gegen Bournemouth dann echt fast ausgeglichen war, aber das zählt alles mit rein. Trotzdem ist es schon so, ich habe das im Spiel auch gesagt, dass es ist, also das mit Ärmel hochkrempeln und mit individueller Qualität kriegen sie es immer irgendwie noch gebacken. Das sind dann Einzelaktionen, die sie zurückholen, aber dieses Maschinelle, das wir ja seit, wann war das? 20. Januar, glaube ich, ging's los, oder? Nach dieser Players Break, was wir danach gesehen haben, das ist es noch nicht. Und mir war klar, dass sie, die Leute haben dann immer gedacht, weil die Ergebnisse ja gestimmt haben, haben alle immer gesagt, ja, die Maschine weiter wie letzte Saison. Und ich habe immer gesagt, nein, so ist es nicht. Es ist nicht dasselbe wie in der letzten Saison. Das ist nicht schlimm, weil wir sehen, es gibt mehrere Mannschaften. City auch, die sind gegen Wolves auch zurückgelegen. Es ist kein Problem. Aber trotzdem ist der Befund schon da, dass man schon sieht, selbst wenn Arteta das sagt, mir hat nicht gefallen, wie wir zuletzt verteidigt haben. Wir haben wenig zugelassen, aber diese Aktionen, die wir zugelassen haben, die waren sofort drin, sagt ja auch, wie groß die Qualität des Gegners ist, aber auch, was wir teilweise hinten falsch gemacht haben. Und wenn er das schon sagt, ja, ich glaube, dann dürfen wir das auch sagen. Das heißt, ich möchte jetzt keinen Abgesang hier starten. Ich möchte nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich möchte nicht sagen und so weiter. Aber Note 1 mit Stern ist es in dieser Saison nicht. Das ist vielleicht ein 2+. Da glaube ich, würde ich mich einordnen. Das ist ja eh schon sehr, sehr gut. Nur wir alle wissen, um City zu schlagen, brauchst du 1 mit Stern. Und das wirst du halt einfach in dieser Saison brauchen. Und jetzt bist du halt schon nach 8 Spieltagen 3-mal gestolpert. Es ist 2. Und überlegt mal, Uli, ich stelle dir die goldene Frage. Was ist in diesen 3 Spielen, die sie nicht gewonnen haben, passiert jeweils? Es war ein Platzverweis.
Ja.
Das ist das große Problem. Also es ist genau das, ich habe das im Spiel gesagt, sie haben. Ich glaube jetzt, was habe ich rausgeschrieben? Ich muss suchen. Ich glaube 18 Platzverweise, seitdem Mikel Arteta da ist, seitdem er übernommen hat. Das war jetzt eine Zeit lang mal besser, aber es sind wieder Unkonzentriertheiten. Es ist zum zweiten Mal in dieser Saison Trossard. Das muss man auch sagen. Das war gegen City so, dass er den Fehler gemacht hat. Es ist jetzt wieder das, dass er quasi Saliba in die Grütze reitet. Und es sind immer solche Situationen, die einfach unnötig sind. Ich habe mit Chris McCarthy, lieber Grüße an dieser Stelle, von 90plus auch danach noch geschrieben oder während des Spiels geschrieben. Arsenal hat schon auch kein Glück, formulieren wir es mal so. Also strittige Szenen, da haben sie kaum Knautschzone, sondern die kriegen sie gegen sich. Das ist kein Vorwurf jetzt. Das ist einfach auch da wieder nur ein Befund. Sie kriegen die schon gegen sich. Das muss man schon sagen. Aber trotzdem das sind ja jetzt keine roten Karten, bei denen du sagst, das ist eine absolut katastrophale Fehlentscheidung. Wie kann das sein? Sondern ich kann dir bei allen 3, die Szenen hatten wir jeweils bestimmt. Also Rice stellt sich dämlich an. Ob es jetzt dann eine rote sein muss, ist eine andere Diskussion, aber er stellt sich dämlich an. Also er hat seine Hand im Spiel. Dasselbe gilt bei Trossard und dasselbe gilt jetzt hier bei Saliba / Trossard, der den Ball spielt auch wieder. Und bei Raya, der dann theoretisch auch noch hätte rot sehen können. Gut, dass es nicht so war, weil es richtig war, es ging um den Ball, aber trotzdem, ja, es ist ja auch so eine Situation, die Kiwior dann quasi, also Arsenal schadet sich am Ende einfach selbst. Es ist diese Konzentration weg. Das war ja die größte Stärke der letzten Saison am Schluss, dass sie kaum noch selber Fehler gemacht haben, sondern sie haben ein Gegentor kassiert, okay, aber Gabriel war stabil, Saliba war stabil, die Zuspiele waren alle stabil und das alles wackelt langsam aber sicher. Raya hat das erste Mal wieder ausgesehen wie Raya aus der letzten Saison. Es gab Fehler von Kiwior, Trossard und so weiter. Ja, auch da, es sind super viele Spieler verletzt. Das ist absolut klar. Also, wenn wir uns überlegen, Ødegaard fehlt, Timber fehlt, Saka hat gefehlt, Martinelli war angeschlagen, Havertz war angeschlagen, White war angeschlagen, Sinchenko und so weiter, Tomiyasu, bla bla bla. Das ist alles richtig. Trotzdem muss man sagen, und es, Klammer auf, es war auch nicht der beste Start von Arsenal in diese Partie. Das war kein gutes Spiel soweit. Trotzdem sage ich, zu elft und konzentriert kannst du Bournemouth besiegen. Brauchen wir nicht diskutieren. Musst du Bournemouth besiegen, auch in dieser Formation. Und ich glaube auch, wenn sie diese katastrophalen, absoluten Sonderfehler nicht gemacht hätten, hätten sie Bournemouth geknackt. Vielleicht durch eine Ecke, vielleicht durch irgendwann mal irgendwas. Nur so schadest du dir halt selbst und bringst dich in die Situation, dass du dieses Spiel nicht mehr gewinnen kannst. Und das ist halt jetzt schon das dritte Mal in dieser Saison der Fall. Ja, und dann ist es halt irgendwann vielleicht auch kein Zufall mehr, weil ich meine, dreimal in 8 Spieltagen, sorry. Und ja, vielleicht ist die Konzentration weg, vielleicht oder noch nicht so da, vielleicht sind die überspielt, vielleicht sind ein paar Verletzte, vielleicht, ich weiß nicht warum, aber man muss schon sagen, ich meine, du hast das Spiel ja auch gesehen, glaube ich, ein bisschen, es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, Arsenal rennt da durch wie eine Maschine und sie werden betrogen. Das ist es mit Sicherheit nicht.
Nö, das ist nicht so. Ne? Und da, ich meine, den Ruf, den haben sie sich auch selbst erarbeitet ein wenig. Und da tut auch der Trainer immer das Seinige dazu. Jetzt muss man nicht jedes Mal dann direkt mit dem Platzverweis das Ganze ahnden, aber das, wenn, also ich sage, das klingt jetzt konspirativ, ist aber gar nicht so gemeint. Wenn ein Schiedsrichter eine 50-50-Entscheidung hat, ja, wo er sagen kann, das eine könnte richtig sein oder das andere, dann mag ich schon verstehen, warum er vielleicht dann sagt, pass mal auf, du bist mir jetzt hier schon 20 Minuten lang auf den Zeiger gegangen mit irgendwelchen Käse. Sorry, dann gebe ich dir jetzt lieber mal den Denkzettel mit, sozusagen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das wäre geradezu menschlich, wenn dem so wäre.
Ja, ich meine, es ist jetzt, wie gesagt, es ist jetzt nicht so wild. Ja, es hat sich aber angedeutet, ich habe ja die Statistiken, wir kriegen ja da immer so Statistikbögen, es hat immer schon gezeigt, dass sehr, sehr viele individuelle Fehler in Abspielen dabei sind und so weiter und so fort, dass sie schon sehr, sehr viele Chancen zugelassen haben nach individuellen Fehlern. Das ist lange nicht zum Tragen gekommen, aber das wird immer mehr. Und ich verstehe auch, dass es ist nicht mehr dasselbe. Arteta hat das ja selber gesagt, er hat ein paar Muster eingedampft aus dem Spiel heraus, weil er gesagt hat, es war zu kompliziert, wir wollten es einfacher machen. Manchmal ist einfacher dann auch nicht besser, wie wir sehen. Vielleicht war es jetzt da schon wieder das eine oder andere zu kompliziert, weil sie kommen, oder zu kompliziert, aber vielleicht war es zu wenig an Muster, die sie hatten, weil man hat schon gesehen, sie kommen schwieriger durch in dieser Saison, weit weniger Chancen pro Spiel, weit weniger Dribblings auch pro Spiel und so weiter und so fort, also sie kommen nicht mehr so in ihre Muster und dass du dann vielleicht gefrustet bist und der Gegner, ja dann, was ist denn am Ende eines nicht geglückten Angriffs? Meist, dass der Gegner den Ball bekommt und dann kontern kann. Und dass du dann eventuell hinten auch mal gefordert wirst und dann 50-50-Entscheidungen gegen dich hast und dass sie die manchmal halt einfach nicht so clever lösen, ist wahrscheinlich dann der Schluss daraus. Nochmal, es ist nicht alles vorbei, es ist gar nichts vorbei, nur wir sind wieder bei dem Punkt, sie sind ein paar Mal jetzt davon gekommen, jetzt ist der Ballon geplatzt das erste Mal und das ist, also ich persönlich finde, es ist jetzt nicht so mega schlimm. Nur trotzdem muss eine Sache halt klar sein. Wenn du dieses Spiel verlierst gegen Bournemouth, weil du einfach schlechter warst oder weil die ein Tor machen, ist alles in Ordnung. Aber mir würde es einfach so wehtun als Arsenal-Fan, als Arsenal-Trainer, als Arsenal-Spieler, wenn du eigentlich in ein Spiel gehst, 50-50, und es war 50-50 zu diesem Zeitpunkt, mal Minimum, ja, in den meisten Fällen bist du ja sogar besser als der Gegner, dass du das dir dann selbst diesen Luftballon zerplatzt. Das wird mir wirklich einfach am meisten wehtun. Und das nicht aufgrund von spielerischen Defiziten, weil wir haben nicht gut verteidigt, wir haben eine Chance liegen lassen, was ja auch noch dazu kommt im Übrigen. Martinelli hätte sie ja trotz Unterzahl noch in Führung bringen können, müssen eigentlich. Sondern, dass du am Ende einfach selbst dastehst und sagst, ey, wir haben das Ei selber fallen lassen. Nicht die haben es runtergeworfen, sondern wir haben es fallen lassen. Das, glaube ich, ärgert am allermeisten.
Ja, hoffentlich kommen sie auch zu der Erkenntnis und machen was draus, machen es sozusagen positiv, dass sie eben irgendetwas davon rausziehen aus dieser Situation. Denn rein sportlich kann das schon sein, dass das die Dinge sind, die dazu führen, dass sie den, ich sage jetzt mal, Anschluss verlieren oder zumindest irgendwann im Vergleich zu City halt die Punkte dann nicht mehr holen. Ich
meine, oder Liverpool, muss man auch sagen.
Ja? Oder Liverpool, ja klar, aber letztlich sollte es genau darum gehen, weil wenn wir mal so sprechen über Liverpool, dass die ihre Pflichtaufgaben lösen, dann hast du ja schon gesagt, ist Bournemouth an sich aus der Sicht Arsenals auch eine solche. Mhm. Wenngleich es natürlich ein unangenehmer Gegner ist, der viele Dinge gut macht, da kommen wir dann ja jetzt gleich hin zu Bournemouth. Aber ja, klar, ist so, in dieser Premier League mag alles entscheidend sein, auch sowas. Und eine unnötige Niederlage, von der wir halt mehr gesehen hatten in den letzten Jahren, als es in dieser Saison schon der Fall ist, und Dinge, die man diesbezüglich ändern müsste wahrscheinlich. Also ich glaube schon, dass man auch da was ableiten kann daraus, sage ich.
Ja, also ich sehe es genauso. Nochmal, ist es jetzt nicht vorbei? Also ich will jetzt den Abgesang nicht starten nochmal, aber es ist doch schon so, dass man aufpassen muss. Und ja, also wir alle wissen, wie viele Fehler sich man in einer Saison erlauben darf gegen ein Überteam wie Manchester City, gegen ein wohl auch Überteam wie Liverpool. Ich meine, die haben 3 Gegentore. Wenn das wirklich so weitergeht in diesem Schnitt, dass man Punkte liegen lässt, ja, dann ist es vorbei. Dann ja. Aber wenn man jetzt anfängt, so einen Weg wieder zu starten, wie es ja schon mal der Fall war letzte Saison, dann ist es was anderes. Du darfst dir einfach nicht viel erlauben. Das ist so in der Premier League. Plus jetzt kommen dann auch noch Champions League dazu und so, und auch alle 2-3 Tage. Arteta hat es ja gesagt, der Rhythmus wird jetzt hochgefahren und wird mehr und nicht weniger. Und die Verletzten. Ja, der eine oder andere wird zurückkommen, aber die werden ja auch mal erstmal wieder ein wenig brauchen. Ja, deswegen, hätten die dieses Spiel jetzt wieder gewonnen, so à la Leicester, à la Southampton, da haben sie auch Probleme gehabt. Was ja schon das Problem ist, dass du auch gegen solche Gegner schon Probleme hast, aber okay, du hast immer irgendwie hinbekommen. Jetzt ist halt geplatzt, das ist halt so. Und ja, ich habe auch Bournemouth, ich habe vor dem Spiel ja, man versucht ja dann als Kommentator, das werdet ihr ja auch, glaube ich, schon verstanden haben, die ein oder andere Tagline ein bisschen dicker zu drucken, als es dann vielleicht auftritt. Da hatte ich das Gefühl, vielleicht bei Bournemouth, ja, die haben schon das Zeug dazu, die zu knacken, weil es auch genauso war. Also die haben sehr, sehr viele hohe Ballgewinne, also sie haben die meisten hohen Ballgewinne, sie haben die meisten Schüsse nach hohen Ballgewinnen, dann aber auch so, allein schon das, was ich rausgeschrieben habe, den dritthöchsten Anteil an langen Bällen, also wenn sie den Ball hinten dann holen, dann geht sofort nach vorne, schnellstes Team, was so die Überbrückung im Mittelfeld betrifft, das sind ja alles so Sachen, die Arsenal in den letzten Wochen wehgetan haben, sei es gegen Leicester oder gegen Southampton, dieses Schnelle, dieses Ruckartige, dieses vorne schon zugestellt werden. Raya hat wieder ausgesehen wie Raya aus der letzten Saison. Warum? Weil er zugestellt worden ist. Weil er Anspiele wählen musste, die 50-50 waren. Und da ist er einfach noch immer nicht herausragend. Und er weiß dann manchmal auch nicht, wann es besser ist, den Ball einfach lieber zu schlagen. Hat er am Anfang einmal gemacht. Da kann Havertz den Ball eigentlich super runternehmen, macht's aber nicht. Es sind so Kleinigkeiten dann, ja? Also all diese statistischen Werte, die man sich da so rausschreibt vor dem Spiel, die haben mir eigentlich gezeigt, boah, das ist das Lauf fleißigste Team, die meisten Konter, viele Flanken, viele Distanzschüsse, also sie sind so direkt, das ist ja das, was Arsenal eigentlich nicht gefällt, sieht man ja bei dieser Aktion von Saliba, dieses, wenn sie im Verbund verteidigen können, ist das super, aber sobald irgendwas irgendwo erodiert und schnell passiert, irgendwie schnell platzt, dann haben sie es oftmals nicht, und das war halt genau das, was Bournemouth in diesem Spiel gemacht hat. Es ist 2-3 Mal in der ersten Hälfte noch gut gegangen, in der zweiten Hälfte dann auch, wenn wir uns diese Menu-Chance anschauen. Sie haben es eh noch verhältnismäßig gut gemacht, aber in den Situationen, in denen es bei Bournemouth mal richtig funktioniert hat, da hat man dann sofort gesehen, dass Arsenal ganz große Probleme hat und dass Raya auch große Probleme hatte. Und deswegen war mir eigentlich klar, dass Bournemouth ein sehr, sehr unangenehmer Gegner ist. Wenn man sich die Werte anschaut, und ich hab sie gerade gelobt, dann werdet ihr sagen, ja, warum sind die denn nicht Tabellenerster oder warum sind die nicht Tabellenfünfter oder wie auch immer. Die haben halt, sind eins der ineffizientesten Teams, weil halt einfach viel reingeballert wird, viele Flanken einfach sofort reingedroschen werden, ohne zu schauen, Abschlüsse ohne zu schauen. auch Chancen liegen gelassen werden. Das ist halt der große Unterschied. Jetzt hat es gegen Arsenal geklappt, weil die Gunners ihnen den Gefallen getan haben. Aber Bournemouth ist schon ein sehr, sehr unangenehmes Team und ein sehr, sehr interessantes Team. Plus Iraola, Thema hatten wir ja auch im Spiel, kennt Mikel Arteta. Die beiden haben zusammen in der Jugendmannschaft gespielt im Baskenland und die beiden kennen sich in- und auswendig. Da weiß schon jeder ungefähr, was der andere nicht braucht.
Ja, ich würde es mal runterbrechen wollen bei Bournemouth. Also klar, auf der einen Seite, das ist, glaube ich, wird augenscheinlich, wenn man sich die Truppe so anschaut. Da sind ein paar ganz interessante dabei, die ein gewisses Potenzial haben. Da sind aber auch ein paar dabei, deren Entwicklung, die dürfte abgeschlossen sein. Und die haben halt gewisse Stärken, aber auch gewisse Schwächen. Ich finde, dass defensiv alles, was gegen den Ball betrifft, ist das eins der bestgecoachten Teams der ganzen Liga. Das ist eine gewisse Disziplin, die sie haben. Aber im Remix mit Aggression und das ist eigentlich das, worum es geht. Pressen ganz unterschiedlich, mal Zone, mal Mann gegen Mann, haben, finde ich, ein gutes Gespür, wo du den Gegner hindrückst, damit du zugreifen kannst. Natürlich ohne Dominic Solanke fehlt dann da was, da kommen wir dann auch bei Tottenham gleich noch drauf, was der halt einfach mitbringt. Sie sind abseits des Balles sehr gut organisiert, alles in Ordnung. Am Ball spielen sie ja in der Regel so ein 4-3-3 und das ist nichts Besonderes. Das ist unterm Strich, würde ich jetzt mal sagen, basic. Die Innenverteidiger spielen eigentlich sehr, sehr oft den langen Ball. Sie versuchen es, wie du gesagt hast, direkt und dann geht es eigentlich so schnell es geht irgendwie zum Abschluss hin, sodass entweder die Chancen jetzt gar nicht so richtig gut sind, die sie sich rausspielen, oder aber gar nicht zugelassen wird, dass sie richtig gut sind. Trotzdem, mit dem, was Iraola zur Verfügung hat, glaube ich, kann man Stück für Stück für Stück eine kleine Entwicklung erkennen. Die grundsätzliche Ambition, die da unter Bill Foley begonnen hat, der macht es ja nach außen immer nicht so ganz greifbar, was das alles immer heißen soll. Aber es soll ein neues Stadion geben, der scheint committed zu sein. Es gibt nicht, also ich habe zum Beispiel mich dieses Jahr wieder gewundert in der Transferperiode, warum dann doch wieder, also klar, ein bisschen was ist dafür ausgegeben worden, wieder 80 Millionen, aber du nimmst halt auch knappe 65 ein. Da hätte ich gerade, haben wir auch im Transfer-Podcast so besprochen, ich hätte gerade zum Deadline-Day nochmal erwartet, dass sie ein bisschen was machen. Haben dann am Ende Evan Nilsson geholt, wo man dann ja schon wieder sieht, okay, es ist auf der einen Seite ist es irgendwie da, auf der anderen Seite bleibt natürlich ein Vakuum, wenn Solanke und auch Kelly gehen, sodass ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll, wie die transferieren. Wahrscheinlich irgendwie einigermaßen zielgerichtet irgendwo, aber nicht voll ins letzte Risiko gehend. Vielleicht auch okay, weil man muss sich den Standort mal anschauen, das ist eigentlich die Premier League Provinz, wenn wir ehrlich sind. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Irgendjemand hat mal geschrieben, das ist das Dorf inmitten der Milliarden-Franchises, die da so um sie rumlaufen. Und so machen sie es auch, dass sie es halt dann versuchen, besonnen in eine Richtung zu bewegen. Haben einen der wahrscheinlich trotzdem immer noch spannendsten Trainer, die es gibt, generell in Europa, würde ich jetzt einfach mal sagen, der einzelne Spieler brutal weiterentwickelt hat, der Solanke zu diesem 65-Millionen-Mann gemacht hat. Ich finde, Cook ist aktuell einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Liga. Christie ist einer der allerbesten Pressing-Spieler geworden, die es gibt. War ja immer so ein leichter, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, so ein bisschen schwierig zu führen zu Beginn seiner Zeit. Bei Celtic hat man immer gesagt, der hat sie nicht alle. Ich glaube, davon siehst du gar nichts mehr. Sondern Iraola spricht ja selber, was das taktische Verständnis betrifft, in allerhöchsten Tönen. Sie haben eine Innenverteidigung, die mir sehr viel Spaß macht. Und mit Heusen haben wir, glaube ich, den talentiertesten von allen noch gar nicht so richtig gesehen, weil der kaum bis dato Seniorenfußball gespielt hat, sondern eigentlich vornehmlich in der Jugend unterwegs. Kerkesh haben wir schon mal drüber gesprochen, sehe ich langfristig als jemanden, mit dem sich Liverpool beschäftigen müsste.
Ja, wie gemalt, ey.
Ja, alles in allem ist, jetzt sind sie Zehnter mit, was haben sie, 11 Punkte, haben 3 Siege, 3 Niederlagen. Genau da gehören sie hin, ehrlicherweise. Und letztes Jahr haben sie ja sogar nochmal geflirtet mit Europa. Und wenn alles mal ideal läuft und sie wirklich einen richtigen Lauf reinkriegen, dann traue ich ihnen das sogar zu. Wahrscheinlich wird es aber aufgrund der Konkurrenzstärke nicht zwingend machbar sein erstmal.
Ja, vor allem, wie du da alles hinter dir lässt, das muss man schon sagen. Deswegen Respekt. Nochmal, du hast ja gerade gesagt, allein schon das Stadion hat 11.000 Zuschauer, 11.500. Allein Tottenhams, welche Tribüne, ich habe es rausgeschrieben, ist egal. Eine Tottenham-Tribüne hat 17.500. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Das ist das kleinste Stadion der Liga. Die ist nur mit Sondergenehmigung. Du hast einen Trainer, den kaum jemand kannte. Das hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Du hast es geschafft, in der Liga zu bleiben. Nicht nur, sondern du richtig gut rausgekommen bist aus der Geschichte. Du, wie du es gerade gesagt hast, sehr direkt, sehr, und ich habe auch noch rausgeschrieben, die meisten Fouls, also wenn du den Ball verlierst, geht sofort drauf. Das ist einfach insgesamt ein super ungutes Team, dass die oftmals einfach den Ball reinhauen oder aus der Distanz draufbolzen. Meine Formulierung war über die Quantität zur Qualität. Letzteres funktioniert gar nicht so gut. Nur gut zu bespielen sind sie nicht. Wie frech die wieder auf Arsenal draufgeschoben sind, mit Fünfen, die einfach nur zugestellt haben und einfach nur Raya beschäftigt haben, wo spiele ich den Ball hin. Das ist schon sehr, sehr mutig, das ist sehr, sehr frech. Das ist nicht einfach nur so, graues unteres Drittel der Premier League, bei denen du sagst, naja, die müssten halt irgendwie tief stehen. Mein Leicester ist komplett tief gestanden gegen Arsenal, haben sich einfach nur bespielen lassen. Southampton dann irgendwann auch mal, weil sie einfach gar nicht mehr rausgekommen sind. Das ist bei denen nicht so gewesen, sondern es war komplett mutig. Es war frech drauf, es war aggressiv und das macht einfach Spaß, denen zuzusehen. Also in den letzten Jahren habe ich mir immer gedacht, boah, das ist eins der langweiligsten Teams. Also immer, wenn ich die gelesen habe im Dienstmann, dachte ich mir, oh, und das ist überhaupt nicht mehr so. Das macht Spaß, da passiert immer was, das geht auch mal in die Hose, okay, dafür sind sie einfach nicht gut genug, um jeden zu knacken, ist ja klar, aber du kannst jeden Gegner beschäftigen. Ich kann mich an das Spiel erinnern gegen Man United, ich weiß gar nicht, ob es diese Saison war oder letzte, wo sie kurz vor Schluss einfach, als sie United wirklich genervt haben und du das Gefühl hattest, die können die schlagen heute. Die sind 20 Mal besser und dann war es am Ende noch ein Unentschieden. Das gibt's manchmal. Trotzdem ist es einfach ein super, also ich muss echt sagen, ist für mich so eine der, also ja, positiven Überraschungen. Ist es vielleicht sogar die positive Überraschung? Wenn ich ehrlich bin, eigentlich ja. Wenn du dir die Tabelle anschaust, Fulham vielleicht noch, okay. Aber es ist so die positive Überraschung. Der Rest ist ja ungefähr, gut, Brighton, das ist das unter Hürzeler, gut, das kann man, dass unter Hürzeler so gut laufen würde, hätten wir auch nicht gedacht, glaube ich. Das ist gleich, dass die, glaube ich, 5 marschieren und jetzt ja wieder gewonnen haben. Aber es sind so unter Top 3 der besten, der größten Überraschungen. Und das ist schon etwas, was mir imponiert, sage ich ganz ehrlich.
Ja, gut, wenn sie das Spiel jetzt nicht gewonnen hätten gegen Arsenal, dann wären sie wahrscheinlich ist gleich. Genau. Muss man fairerweise sagen, das ist jetzt schon...
Also Brighton ja dann auch so wahrscheinlich. Ich meine, wenn die das jetzt nicht gewonnen hätten gegen Newcastle, dann wären sie auch irgendwo halt 8 oder so.
Ja, wobei, selbst wenn sie verloren hätten gegen Newcastle, dann hätten die 12 Punkte, ja, was immer noch Rang 8 bedeuten würde, dann wäre es, glaube ich, überraschend, für so wie die Dinge da laufen und hochunterhaltsam im Übrigen. Aber ja, klar, ich meine, wir haben ja in der Saisonvorschau schon auch rausgearbeitet, dass Bournemouth nirgendwo hingehen wird, sondern die werden genau da bleiben, wo sie letztes Jahr auch waren, vielleicht sogar mit der einen oder anderen Ambition mal höher zu gehen, mit eben den Fragezeichen, die wir angesprochen haben, die Abgänge oder der Abgang vor allen Dingen. Aber die machen Spaß weiterhin. Ich glaube, das ist weiterhin auch eins der spannendsten, ich sage jetzt mal bewusst, Projekte, auch wenn es ja eigentlich fast schon despektierlich ist gegenüber dem Team, das einfach so oft Wochenende für Wochenende zumindest die Standards so bringt, wie du es gesagt hast, wie du es beschrieben hast. Es ist gut, nach diesen nichtssagenden Jahren da unter Mysterious Maxim da, der Domin, der insgesamt da war, nachdem sie unter diesem, der Chairman, der fast 2 Dekaden da war, unter dem selten was irgendwie passiert. Also klar, die sind ja auch hochgegangen von der League 2 in die Premier League, fair enough, ja, aber dann hatten sie unter Eddie Howe mal eine Phase, wo es gut lief, dann nicht so gut. Sie haben im Grunde mit demselben Kern die ganze Zeit gespielt und jetzt haben sie immer noch ein paar Teile dieses Kerns da drin. Also spielt immer noch ein Adam Smith oder sowas, ja, was ich immer denken muss, findet ihr echt keinen besseren da zum Beispiel, aber eben auch ein paar Spieler, so wie Scott, hinter dem mal alle her waren, wo man gesehen hat, ach okay, wenn die also ernst machen, dann kriegen die Leute wie Sabani, wie Kerkesh, wie eben Huisen auch, hinter dem ja auch viele, viele, viele her waren. Auch man könnte theoretisch auch Evan Nilsson damit reinschmeißen. Ich glaube schon, dass es auf einigen Positionen, also wirklich einige, noch einen ganz schön Upgrade-Bedarf gibt. Aber eben, das möchte ich dann auch gar nicht verurteilen, sondern man macht das Schritt für Schritt und ich kann das sogar verstehen. Das ist vielleicht sogar auch der richtigere Weg. Wir haben haben wir auch besprochen, letztes Jahr mal, die haben ihren technischen Direktor verloren, der zu Liverpool gegangen ist, in Hughes, der da wirklich unglaublich, also für ihre Verhältnisse. Man, wir müssen mal überlegen, wenn Bournemouth jemanden möchte, ein Talent haben möchte, dann spielen die in einer Liga mit ganz, ganz vielen Truppen, die weitaus mehr zu bieten haben, sowohl was den Standort betrifft, als auch wahrscheinlich was die finanziellen Voraussetzungen betrifft. Das heißt, die angeln in selben Poolregionen wie andere Konterteams, zum Beispiel wie Brentford, die schon ein Weilchen länger wieder da sind, zum Beispiel, ja, wie wahrscheinlich aber auch, du könntest ein paar Bundesligisten nennen, die in Sachen Europa League unterwegs sind und. Das heißt, die, und auch aus anderen Ländern, also auch Spanien, so wie Huijsen zum Beispiel, der spanische U-Nationalspieler ist, der, an dem die halbe La Liga interessiert war oder auch die halbe Serie A interessiert war zum Beispiel. Und das heißt, du musst schon ganz schön was können, um die zu überzeugen. Jetzt haben sie ja nachgesetzt, haben mit Thiago Pinto den Geschäftsführer Profifußball installiert, der von der Roma kam, also auch sehr, sehr gut vernetzt zu sein scheint, und den General Director in Bezpachenko geholt, der die Columbus Crew Meistermannschaft aufgestellt hat in der Major League Soccer, was jetzt immer so klingt wie, ja gut, also da werden wir zwar auch Meister, aber so ist es nicht. Also ganz so leicht ist es dann doch nicht. Also klar, außer du holst den halben FC Barcelona zusammen, dann scheint es doch leicht zu sein, aber in dieser MLS mit, und der hat die mehrfach an die Spitze geführt, einen absolut uninteressanten Standort an sich, da scheint auch ein gewisses Wissen vorhanden zu sein, sodass ich schon mich fast hinreißen lassen möchte zu sagen, mit diesem Besitzer, von dem man wenig weiß, außer dass er halt irgendwie die richtigen Dinge sagt offenbar und einiges tut, plus eben dem Staff da und vor allen Dingen diesem starken Trainer, dem sie offensichtlich alle auch folgen im Verein, mit ein paar interessanten Spielern, würde ich denen fast sagen, die sind jetzt fürs erste Mal in der Premier League. Also solange ihre Ola da bleibt, habe ich die nicht mehr als Abstiegskandidat.
Ja, also sehe ich genauso. Ich finde es super spannend. Nochmal, wie gesagt, auf den ersten Blick, wenn ich das Logo sehe, werde ich jetzt auch nicht hibbelig. Aber sobald du dich dann so ein bisschen einliest und dir denkst, oh, die sind in so vielen Statistiken einfach richtig gut, und zwar überdurchschnittlich gut, macht es einfach nur Bock. Und ja, ist einer der, ich hatte auch das Spiel zum Beispiel gegen Everton, als sie ja wirklich hinten gelegen sind, 0-2, wo du dachtest, die haben keine Chance, dann machen die innerhalb von 10 Minuten 3 Tore. Das ist immer drin. In beide Richtungen. Es ist eins meiner, wie sagt man im Basketball, sagt man League Pass Darlings, also die Mannschaften, die du dir anschaust, weil sie einfach nur Spaß machen. Da ist Bournemouth dabei, ob man es glaubt oder nicht, aber das ist eins der Teams, die mir Spaß machen. Und ja, auf jeden Fall ist es so mein Tipp.
Ja, würde ich genauso sagen, dass das dem so ist. Sollte man mal gesehen haben, das Ganze. Also es ist selten langweilig, weil es rührt sich an sich über 90 Minuten ganz schön viel bei denen. Weißt du was, als wir jetzt gerade auf die Tabelle geblickt haben, ist mir das mal aufgefallen. Also wir reden ja in der Premier League immer von Big Six. Wahrscheinlich ist es inzwischen eine Big Eight. Wenn man ehrlich ist, müsste man wahrscheinlich noch Newcastle und Aston Villa mit reinnehmen. Aber wenn man sich die Tabelle mal anschaut nach 8 Spieltagen, dann sind eigentlich von diesen, wenn man jetzt mal auf die 8 gehen würde, sind 7 davon unter den Top 8. Das heißt, die Tabelle sieht genauso aus, wie man sie hätte erwarten können. Die einzigen, die nicht mit dabei sind, die übrigens ein gutes Spiel gemacht haben, die dann plötzlich gegen Brentford doch nochmal zurückkommen und gewinnen und mal zeigen, ach guck mal, da ist ja doch was vorhanden in der Truppe, ist halt Manchester United. Aber ansonsten sind sie alle oben mit dabei. Brighton sind eben die einzigen, die ein bisschen was reingepackt haben oder die es geschafft haben, da oben reinzugehen mit schon ein, zwei Überraschungssiegen, wie gegen United jetzt zum Beispiel und vielleicht auch irgendwie in der Art und Weise auch am Wochenende. Aber warum ich das sage, so wollte ich es einleiten, ist, wir haben ja, glaube ich, schon so gut wie jedes Team in der Saison so ganz leicht mal beäugt. Es gibt ganz, ganz wenige, auf die wir noch gar nicht geblickt haben. Ich glaube, Ipswich hatten wir noch nicht. Und das müsste aber auch schon gewesen sein. Ich glaube, ansonsten waren wir, Fulham hatten wir auch noch nicht. Aber das machen wir. Das machen wir demnächst. Das können wir dann am Ende der Sendung ja noch gerne sagen, wie das aussehen wird. Tottenham hatten wir aber noch nicht. Und auf die würde ich ganz gerne mal zu sprechen kommen. Ich meine, im Grunde hat sich ja wenig verändert im Sommer irgendwie und dann doch eine ganze Menge. Jetzt haben sie mit 4-1 gewonnen gegen West Ham United am Wochenende. Das war dann wieder eine der besseren Leistungen. Das ist dann der Fall, wenn Ange Ball perfekt funktioniert und alle wunderbar mitmachen, dann sind die zwar unberechenbar auf eine Weise und wahrscheinlich immer noch das unberechenbarste Team der gesamten Premier League, aber halt auch von Erfolg gekrönt, wenn sie das richtig in ihrer absoluten Art und Weise durchziehen. Haben sie jetzt mal wieder gemacht, haben sie auch vor Brighton, das war ja dieses völlig verrückte Spiel, als sie einfach komplett kollabieren in der zweiten Hälfte, hatten 2-0 geführt, verlieren das Ding am Ende 3-2. Ansonsten hätten sie jetzt in Folge dann eine Siegesserie gestartet, die dann bis in den Oktober reinhält. So ist wieder irgendwie alles eingerissen, was sie mit den Händen aufgebaut haben. Aber stehen jetzt bei 13 Punkten, stehen auf der 7. Ist das in etwa, wo du Tottenham verorten würdest oder mehr oder weniger? Also over oder under sozusagen?
Also ich sehe es leicht runter. Ich mag Tottenham immer so als Dreiviertelteam. Also so, das sind jetzt bloß zwei, drei Punkte, aber wenn sie über Brighton stehen würden, so mit 16 Punkten oder sowas, dann finde ich, wären sie da, wo sie ungefähr hingehören. Sie sind Verfolger der Top 4, finde ich. Da, glaube ich, gehören sie auch hin. Und ich muss ehrlich sagen, dass jetzt war es ja die letzten Wochen wieder ein bisschen besser. Nur wenn du dann schon auch siehst, dass so Spiele dabei waren, in denen es überhaupt nicht funktioniert hat, in denen sie wirklich auch wirklich laut auf die Schnauze geflogen sind, das sind dann die Spiele, bei denen ich mir echt denke, warum eigentlich? Jetzt gegen Arsenal waren sie zum Beispiel richtig gut, haben das Spiel verloren. Das gegen Brighton war, ja, müssten sie einfach gewinnen. Jetzt gegen West Ham war es richtig gut wieder. Ich persönlich finde, dass man schon dann auch immer wieder, auch gerade gegen Leicester am ersten Spieltag, darfst du nicht unentschieden spielen, da hast du dominiert. Das ist halt so, diese Effizienz fehlt mir noch. Und dann war es auch schon so, dass alle sagen, die waren eigentlich besser und trotzdem hat es nicht geklappt und dann ist aber, glaube ich, der Frust noch viel größer. Ungefähr so wie bei Arsenal, nur noch 13 Mal lauter. Ich sehe sie ungefähr da, wo sie sind, nur ich finde, sie hätten 2, 3, 4 Pünktchen mehr verdient, ehrlich gesagt, für das, was sie leisten, und dann ärgert es mich schon wieder, dass es eben nicht der Fall ist.
Ja, das ist wahrscheinlich genau das. Also auf der einen Seite kannst du am Anfang sagen, der Saison, da waren die Ergebnisse nicht so gut, die Leistungen dafür etwas besser, also das sah so aus, als würde es in die richtige Richtung gehen, und jetzt zum Schluss war es oftmals so, dass die Leistungen nicht so ganz optimal waren und die Ergebnisse aber besser, und wahrscheinlich hättest du gerne irgendwie auf eine Art und Weise eine Mischung, wenngleich ich schon auch sagen würde, der Stil, der will es wahrscheinlich auch wissen, dass sie genauso spielen. Also das folgt ja nach wie vor alles derselben Logik, und das muss man ja fairerweise dazu sagen. All diese Transfers, die sie gemacht haben, die sehen schon extrem nach Ange Ball aus. Das heißt, der Verein scheint einer Logik zu folgen. Auch wenn ich mir schon habe sagen lassen, dass jetzt nicht alles von Ange Postecoglou verpflichtet wird. Das haben wir uns schon gedacht, ne? Die haben da ein relativ cleveres Team dahinter. Und Johann Lange scheint da, der auch sehr datenorientiert scoutet, schon einen sehr klare Vorstellung zu haben von dem, wie Tottenham zu sein hat. Aber die spielen in dieser Saison teilweise fast ein 2-1-7 auf dem Feld. Also wirklich mit 7 Mann in allerletzter Linie, und dann ist es natürlich für jeden Gegner brutal schwierig zu verteidigen, wenn sie das dann ordentlich machen. Sie haben in Solanke jemanden verpflichtet, auf den ich jetzt zu Beginn nicht unbedingt gekommen wäre. Wir haben aber auch schon in der Saisonvorschau gesagt, wenn man sich das alles so überlegt, ist es ziemlich clever, weil jetzt haben sie keine so Interims-9, also irgendeine Kompromisslösung da vorne, sondern echte Nummer 9, der wahrscheinlich einer der besten Pressing-Spieler überhaupt momentan im Fußball ist, der zwar jetzt noch nicht so trifft, wie er will, also 2-4 sind es jetzt im Moment, die er hat, also der Formfall zeigt auch noch immer, der vor allen Dingen gegen den Ball diese brutale Energie bringt, der sich oftmals fallen lässt, auch im Spiel mit Ball auf die 10 oder vielleicht sogar manchmal auf die linke 8, auf die rechte 8, sodass der dann natürlich wieder einfach Wege frei macht für potenzielle Nachkömmlinge. Die sind mir immer noch ein bisschen zu vertikal hier und da, das geht dann zulasten der Spielkontrolle. Ich glaube, dass man fairerweise sagen kann, die Schlüsselspieler sind nicht so konstant, wie man sie gerne hätte. Also James Maddison schafft es immer noch nicht so, den allerletzten Schritt zu machen, zumindest nicht Spiel für Spiel für Spiel. Immer mal wieder ein Wochenende, dann wieder eins, wo man denkt, naja, ein bisschen wenig Output. Kulusevski gefällt mir gerade ausgezeichnet. Auch wenn man sicherlich grundsätzlich kritisch sehen kann, was los ist mit dem, aber der gefällt mir in der Saison richtig, richtig gut, muss ich sagen. Son kam jetzt zurück, da ist sicherlich die Abhängigkeit ein wenig weniger geworden von ihm in dieser Saison, was man jetzt auch einfach daran gesehen hat, dass es trotzdem Tore gegeben hat, wenn er nicht mit dabei war. Das sind wahrscheinlich so die Punkte im Moment, die man so anbringen kann bei denen. Es sind jetzt, wie gesagt, bis zum Brighton-Spiel waren es 5 Siege in Folge. Jetzt sind es halt 6 Siege in 7 Spielen mit dieser einen Niederlage, die dann vieles gekillt hat und sicherlich auch die die Sicht auf das Ganze, aber alles in allem würde ich sagen, ist wieder sowas wie, positiv will ich es noch nicht nennen, aber es geht in die Richtung, dass es wieder etwas positiver wird, nachdem sie das ja verloren hatten, hinten raus vor allen Dingen in der letzten Saison, wo sie müde waren und auch Ange Postecoglou irgendwie müde war, die richtigen Antworten zu geben, hatte ich manchmal das Gefühl, das scheint langsam aber sicher wieder zurückzukehren.
Ja, ich muss auch sagen zu Solanke, ich mag den richtig gerne. Also ich habe, wir haben ja das mal damals auch gesagt, ich weiß noch, als er bei Bournemouth halt überhaupt nicht funktioniert hat nach dem Transfer und da ja in den ersten Jahren überhaupt nicht getroffen hat. Aber ich finde, dass der gerade so was die, ich habe ihn gegen Arsenal zum Beispiel lange beobachtet, immer wieder auf ihn geschaut, weil er mich einfach interessiert hat, wie er sich bewegt und das ist schon hyper clever geworden. Auch so, was man ihm ja oftmals am Anfang nachgesagt hat, der hat den Körper, der hat die Dynamik, der hätte eigentlich alles, weil er auch in der Jugend guter Torjäger war. Der hat eigentlich fast alles bis alles. Nur du hast halt gesehen, dass er wie so ein naives Eichhörnchen rumgelaufen ist ab und zu mal. Und das ist komplett weg, wie der seinen Körper einsetzt, wann der wo reingeht, wann er sich fallen lässt, wann er in einen Zweikampf geht, wann er hochsteigt, wie er hochsteigt, wie er abschließt und so. Das ist super clever geworden. Ja, er ist manchmal, habe ich das Gefühl, er ist jetzt kein so ein, das ist jetzt auch keine große Wissenschaft, ja, kein Harry Kane-Typ, der jetzt einfach den Ball bekommt und dann aus zwei, drei, den du 10 Minuten lang nicht siehst und dann macht er irgendwann mal das Tor. Das ist er nicht, sondern das ist ein Stürmer, der über sehr, sehr viel Frequenz kommt, der durch seine Frequenz wichtig wird, durch das, was er sich erarbeitet, durch das auch teilweise, wie er in Zweikämpfe geht, dann geht er in den Kopfball, der es vielleicht nicht gewinnt, aber der Ball prallt irgendwo runter, wo der Nächste was anfangen kann damit. Das ist so sein Spiel momentan, aber und dann ist er oftmals in den Situationen, weil er so viel unterwegs ist und läuft, glaube ich, in nicht so wirklich konzentriert, ist der falsche Begriff, aber vielleicht schon ein bisschen abgehastet, weil er dann den Abschluss wählt, so kommt er mir manchmal vor. Das ist halt kein Stürmer, der einfach nur drauf lauert und sagt, ich bin jetzt hier da, um den Ball über die Linie zu buxieren. Das ist nicht sein Spiel. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich glaube, dass Tottenham genau sowas braucht, von vorne herein pressen, die haben genug Spieler, die das auch machen können und irgendwann werden die Chancen auch für ihn kommen und werden auch für ihn fallen. Ich habe lieber, das ist ja dasselbe wie bei Havertz im Endeffekt, ich habe lieber jemanden vorne, der mir anfängt anzulaufen, der guter Pressing-Spieler ist, der in jeden Zweikampf geht, der jeden Zweikampf führt, der Gegner nervt und aufarbeitet, weil eben du musst ihn respektieren. Das ist der Punkt. Du musst ihn respektieren. Du kannst ihn nicht allein lassen, weil du halt schon weißt, der letzte hat über 20 Tore gemacht, oder ich glaube an die 20, ich weiß gar nicht mehr genau. Du weißt halt schon, dass wenn er frei ist, macht er ihn rein. Das heißt, du musst ihn in allen Phasen des Spiels respektieren und das ist etwas, was ich bei Tottenham einfach mag, dass du jemanden hast, der einfach alles kann, ist ein guter Kombinationsspieler und so weiter und so fort. Wenn der jetzt auch noch anfängt, Tore zu machen, dann ist er unaufhaltbar. Das ist ganz, ganz klar. Und das ist etwas, was ich wirklich gerne mag und ich, das ist ein Spieler, der deswegen, ich meine, du hast es gerade selber gesagt, die Torstatistik ist jetzt nicht bahnbrechend gut, das ist okay, aber es ist jetzt nicht Wahnsinn, aber das ist der Grund, warum keiner über einen 70 Millionen Transfer oder 65 Transfer lacht, in Anführungszeichen, weil ich meine, zwei Tore sind okay, da ist über andere Spieler schon gelacht worden zu diesem Zeitpunkt, weil jeder einfach sieht, was der für dieses Team leistet und ich glaube, das ist der große Unterschied und das ist, glaube ich, auch der große Pluspunkt. Das wird kommen und ich mag den einfach und das ist ein Stürmer, der mir richtig Bock macht, weil, ja, wenn du dir das als Boxer vorstellst, der steht dir gegenüber, du weißt einfach, lustig wird's heute nicht. Der mag vielleicht nicht die größte Trefferquote haben, aber er wird dich zermürben. Und das ist etwas, was man immer respektieren muss als Gegner.
Ja, finde ich auch. Also deswegen glaube ich, es ist auch, also ich war jetzt auch wieder bei der Nationalmannschaft. Ich könnte auch vorstellen, dass Tuchel den gut findet, ehrlich gesagt. Und wenn der jetzt bei Tottenham da vorne drin spielt, der hat ja auch Körper, der sehr, sehr standhaft ist, das ist ja auch nicht ganz unwesentlich, dieses intensive Spiel, kann ja schon Grund sein, dass die auch ihre Verletzungsprobleme hatten und wenn sie Verletzungsprobleme hatten, dann ist natürlich, also ist ja irgendwie relativ logisch, dann ist einiges dann eingebrochen und so weiter. Ich bin bei Solanke, habe ich, wie gesagt, da wäre ich jetzt nicht direkt drauf gekommen, wenn man sich's aber genau überlegt, ist es echt clever und entlastet vieles, vieles anderes. Heißt natürlich auch, dass Richarlison, der jetzt auch zwar wieder zurückgekommen ist, aber der wird es sehr, sehr schwer haben, glaube ich, da noch zu spielen. Und also ich glaube, da haben sie dann mehr oder weniger weiterhin, das ist dann irgendwie immer noch so das Problem, obwohl sie ja auch in Archie Gray zum Beispiel wieder clever dazu verpflichtet hatten. Obwohl mit Mikey Moore jemand da ist, der mir sehr, sehr gut auch gefällt, wenn er gespielt hat, meistens in der Europa League bis jetzt. Super Junge, scheint richtig gut da zu sein. Aber ja, das ist noch so, Van de Ven übrigens, der Riesenschritte macht gerade, auch wenn es jetzt am Wochenende wahrscheinlich eins der schwächeren Spiele, vor allen Dingen für seine Verhältnisse, erstaunlich viel auf und ab, aber der macht auch so, was so das Kommunikative betrifft, Riesenfortschritte, hilft auch teilweise dem Kollegen Romero aus, der noch nicht so gut ist, also im Gegenteil eigentlich, der macht in jedem Spiel, das war wahrscheinlich jetzt sogar das stabilste von ihm gegen West Ham am Wochenende, aber der macht eigentlich in jedem Spiel den einen Fehler, der dazu führt, dass man sich denkt, um Himmels Willen, was ist denn hier los? Aber weil Van de Ven so gut ist und das wisst ihr ja, so schnell ist auch und weil dessen Entwicklung so schnell vorangeht, glaube ich, gibt es da eh wenig Zweifel, dass das alles funktionieren wird, auch wenn sie dahinter, da haben sie sich drauf verlassen, dass das schon passen wird. Ich finde auch die Außenverteidigerposition nach wie vor nicht optimal besetzt, zumindest nicht die linke Seite mit Destiny Udogie, der super, super müde wirkt, könnte auf jeden Fall jemanden brauchen dahinter. Gray kann dann der Backup sein für Pedro Porro, der wiederum super spielt, nach vorne zumindest super spielt, wahrscheinlich sogar die beste Version von sich in Tottenham ist, die wir gesehen haben. Ich bin, also Bissouma hat disziplinarische Probleme zum Teil, von dem bin ich immer noch nicht überzeugt, von Bentancur auch nicht unbedingt in dieser Saison. Ich glaube, dass der anfängt einfach auch gar nicht mehr zu passen, wenn man ehrlich ist, bei Tottenham. Das heißt, die haben schon noch ein bisschen was vor sich und ich bin auch sehr gespannt, inwiefern da alles an Ange Postecoglou hängt. Ich habe witzigerweise den Gedankengang ja auch im Spiel schon gesagt. Überlegt euch mal, wahrscheinlich wird Ange Postecoglou der größte Fan von Thomas Tuchels Verpflichtung zur englischen Nationalmannschaft gewesen sein oder egal zu welcher Verpflichtung auch immer, weil Daniel Levy ja immer mal wieder den Namen Thomas Tuchel in der Birne hatte wohl. Und auch wenn Tuchel das, glaube ich, nicht gemacht hätte bei Tottenham und schon gar nicht, also das wird schon auch spannend, wer dann dieses Team so übernehmen könnte wie jetzt Ange, weil es ist schon echt extrem auf ihn ausgerichtet. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass die diesem Trainer zu 1000% folgen und für immer folgen werden, weil er dazu nicht den Namen hat, der groß genug ist. Und wenn er jetzt sein USP verliert, das einfach alles in den Himmel loben und positive Energie nach außen senden, dann würde das, glaube ich, nochmal zum Thema werden. Sind wir weit weg davon, um Himmels Willen. Ich wünsche ihm das auch nicht, aber nur, dass man auch diese Gemengelage nochmal eingeschätzt hat. Die hatten, oder Danny Levy vor allen Dingen, hatte eine Obsession für große Namen, bevor Ange Postecoglou gekommen ist, der ja auch nicht die erstbeste, zweitbeste oder drittbeste Lösung war und auch nicht die viertbeste oder auch nicht die fünftbeste, sodass ich mir schon vorstellen könnte, dass wenn irgendein Trainer signalisieren würde, ich hätte ein Grundsatzinteresse daran, Tottenham zu übernehmen, weiß ich nicht, ob Ange Postecoglou ein sechster Rang zum Beispiel reichen würde. Also ich würde schon tippen, die wollen Richtung Champions League und also da gibt es ja schon mal mindestens drei Mannschaften, die ich drüber sehe und ich weiß auch nicht, ob sie die vierte sein können. Auch wenn sie mir dann in guten Phasen wieder richtig viel Spaß machen und eigentlich eher auch Spiele, mit denen immer viel Spaß machen, so ganz so 100% überzeugt bin ich dann doch irgendwie auch noch nicht.
Ja, sind wir gespannt, wie es ausgeht. Ich glaube, dass was sie halt brauchen, ich meine, es klingt ja schon danach, aber ihr glaubt, also die brauchen halt einfach mal eine Serie, so wie sie es ja zum Beginn der Anfang letzte Saison hatten. Das brauchen sie halt. Du hast ja gerade gesagt, das ist der Start einer, trotzdem noch nicht so auf dem Niveau, dass man es irgendwie so wahrnimmt. Deswegen, und West Ham scheint momentan nicht jeder zu besiegen, aus irgendwelchen Gründen. Aber es ist so der Start einer guten Phase. Trotzdem ist ja da auch wieder die Niederlage gegen Brighton drin. Also es ist alles so ein bisschen auf und ab. Trotzdem glaube ich, das kann schon was geben. Es ist ja alles da, es muss einfach nur noch ein bisschen besser passen und es muss einfach wieder auch da, vielleicht auch da, wie wir es bei Liverpool hatten, vielleicht ein Bausteinchen vorne wegnehmen und ein bisschen Risiko vorne wegnehmen und hinten drauf packen. Vielleicht ist das dann das, was sie brauchen. Trotzdem sieht es ja momentan ordentlich aus und sehr, sehr gut. Und grundsätzlich, das ist ja das, was wir immer gesagt haben. Tottenham steht dafür, Spielern den den Schritt vor dem letzten Schritt zu geben. Und das tun sie ja gerade wieder mit Bergwall, mit Odobert, mit Gray, also Spieler aus der Premier League holen, Moore ja zum Beispiel auch, Spieler aus der Premier League holen, die das Ganze schon kennen und denen den nächsten Schritt zu ermöglichen. Und glaub, da kommen sie wieder hin, auch viele englischsprachige Spieler und so, da kommen sie aktuell gerade wieder hin und das ist genau das, was ich von denen sehen will. Und gerade, wie gesagt, ich bin großer Dominik Solanke-Fan, auch wenn er jetzt nicht der Stürmer, das ist ja bei Havertz, die Diskussion kann man ja auch ewig führen, auch der trifft nicht, oder ja, der hat der hatte sogar kurioserweise die Zahlen und trotzdem schimpfen die Leute noch immer, aber mittlerweile ist ein Stürmer einfach mehr als nur Tore und deswegen, ich kann mit allem leben, was die gemacht haben im Sommer, ich finde das richtig cool, aber wenn du Spieler holst wie Odobert, Bergwall, Gray und für die ungefähr 100 Millionen Euro ausgibst, ein bisschen weniger, 80 Millionen Euro ausgibst für die drei allein schon mal, dann heißt es ja, es ist auf die Zukunft gemünzt, es ist auf die Zukunft getrimmt. Das ist die Idee momentan und nicht jetzt sofort gleich Meister werden, sondern einfach, du hast paar unter 20-Jährige verpflichtet und es muss einfach dann klar sein, dass das ein bisschen Zeit braucht. Der Einzige, der gleich hilft, ist Dominik Solanke und das ist halt genau auch so austariert, dass es irgendwann mal funktionieren soll. Der Rest war ja schon ordentlich und gut. Sie sind einfach ein bisschen breiter geworden. Das ist ja genau das, was wir eigentlich immer gefordert haben. Und ich mag das alles, was sie tun. Man darf halt jetzt einfach nicht gleich hergehen und sagen, das muss jetzt sofort funktionieren. Die müssen jetzt vor Bayern Arsenal, die müssen jetzt an Liverpool ran. Das wäre einfach zu früh. Trotzdem sehen wir alle, dass es ja jetzt, wie wir es letztens hatten, es ist ja trotzdem jetzt nicht so, dass man sagt, die Schritte gehen stabil Punkt für Punkt nach vorne, sondern es sind ja immer wieder kleine Rückschläge dabei und die müssen jetzt einfach ausdellen und dann passt das auch wieder, glaube ich. Dann kann das Rang 5 am Ende werden. Wenn jetzt dann wieder jemand sagt, warum denn nur Rang 5? Es sind halt einfach vier Teams, die sind so gut momentan, an denen vorbeizukommen, ist für Tottenham vielleicht noch ein Stück zu viel. Da müsste halt jemand rausfallen. Ich sehe die ersten vier halt einfach momentan als so gut an, dass es sehr, sehr schwierig wird, für egal welches Team, den ich jetzt mal als Rest bezeichnen möchte, an denen vorbeizukommen.
Ja, ich glaube es genauso. Und trotzdem, das ist ja das, was die Fans da haben wollen. Ein Team, dem man, glaube ich, gerne zujubelt. Die sind absolute Spezialisten geworden und das folgt einer klaren Linie und das muss man dann ja auch mal rausarbeiten und auch hinter den Kulissen, glaube ich, tut sich da einiges, was in die richtige Richtung deutet zumindest. Und das haben wir auch mehrfach rausgearbeitet. Ich meine, das ist ja alles sehr, sehr spät in der vergangenen Saison passiert, dass sich das alles so formiert hat. Das heißt, man muss dem ganzen Jahr Zeit geben. Ich bin, wie gesagt, immer noch nicht 100% überzeugt, aber zumindest auch da lohnt es sich, die Spiele anzuschauen, weil es passiert nie nichts. Das ist sicher. Also 0-0 ist höchst, höchst unwahrscheinlich, dass es passiert. Eigentlich auch ein 1-1 und auch ein 2-2, aber auf jeden Fall fallen Tore. Das ist in der Regel die Garantie, die Tottenham Spiele bieten.
Genau, so ist es. Und Garantie ist auch, dass wir jetzt durch sind. Wir sind schon wieder bei über einer Stunde. In diesem Sinne, ich sag das wie immer, bewertet uns, teilt Freunden mit. Mir hat vorher wieder jemand angeschrieben, zum Beispiel bei Instagram, hey, ich wusste gar nicht, dass ihr einen Podcast habt. Und das ist aber ein großer Sky-Zuschauer, der uns des Öfteren angeschrieben hat. Dementsprechend gerne teilen, es kann nie zu viel sein, sondern wenn ihr es gut findet, dann gerne einfach auch mitteilen, dass es das gibt. Ja, es gibt ja oftmals Premier League-Fans, die wissen gar nicht, dass es das gibt, weil sie vielleicht einfach nicht in Podcast-Apps, klingt irgendwie trotzdem komisch, nach Premier League Podcasts suchen und dann vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, deswegen gerne mitteilen, gerne teilen und einfach sagen, dass da was passiert.
By the way, wir sind wahrscheinlich zu 95% in dieser Woche noch nicht durch, werden ein weiteres Mal kommen. Ich sag's jetzt einfach mal, auch wenn das vielleicht alles jinxt, aber ich habe die komplette Zusage, dass wir es auch sagen dürfen. Bernd Leno wird zu uns kommen in den Podcast und wir hoffen, dass wir es Ende der Woche noch machen können, dass wir diesen Podcast bringen. Wenn es jetzt bei Bernd Leno nicht gehen sollte, die spielen am Samstag um 18:30 Uhr, dann würden wir es auf nächste Woche schieben, aber der Wille ist da seitens des Spielers und von uns sowieso, dass wir dann auch etwas tiefer, und dann hat sich unsere Planung auch schon mal ausgezahlt ausnahmsweise, dass wir etwas tiefer dann auf Fulham und vor allen Dingen auch Lenos Situation schauen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, also legt die Endgeräte, tut ihr eh nicht, aber nicht so weit weg am Ende der Woche in der Hoffnung, dass wir dann noch einmal liefern können und ein zweites Interview-Special in dieser Saison dann euch anbieten können.
Genau. Auch da, weil ihr wisst immer, wie es ist. Es kann immer was dazwischen kommen und von unserer Seite, wir sind bereit, hoffen, dass es klappt, sind uns da aber auch, sind sehr zuversichtlich. Nur ja, kann immer irgendwas dazwischen kommen. Ich hoffe, dass es nicht passiert, aber damit ihr schon mal gehört habt, also genau, wie Uli gesagt hat, bleibt dran. Stay tuned, wie wir immer sagen. Und dann bleibt uns auch zu sagen, was haben wir nächste Woche für Spiele? Ich habe am Samstag habe ich City gegen Southampton. Jetzt habe ich falsch geschaut, ja.
Oh.
City gegen Southampton.
Das letzte Spiel von Russell Martin nach einem 9-0.
Das glaube ich auch.
9-1. Einen werden wir geben. Ich glaube echt, dass das so passieren wird. Ich habe Brighton gegen die Wolves. Vielleicht auch schon Gary O'Neills letztes Spiel dann. Wer weiß.
Vielleicht, Fabian, hörst du das letzte Spiel? Nein, Schwan, um Gottes Willen. Also, in diesem Sinne, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet, wie immer. Das kennt ihr ja. Und dann sagen wir immer noch mal ein wunderschönes Cheers.